Ja, liebe Gemeinde, ich darf euch ganz herzlich grüßen zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr live hier seid. Ich darf aber auch alle ganz herzlich begrüßen, die jetzt im Livestream zugeschaltet sind und jetzt online die Bibelstunde mit verfolgen. Ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen, bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen und dann starten wir auch direkt. Danke dir, Vater im Himmel, dass du es gut mit uns meinst. Danke dir, dass wir uns als Gemeinde wieder treffen dürfen, um in deinem Wort zu lesen und daraus zu lernen. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, dass du unser Herzen und unser Verstand öffnest, ja, um dein Wort zu verstehen, es aufzunehmen und dann auch in unserem Leben anzuwenden. Sei du jetzt mitten unter uns und segne uns. Amen. Ich habe eine Frage in die Runde. Wer von euch kennt das Spiel Schach? Meldet euch mal. Ah, die meisten kennen das. Wer von euch hat das auch schon mal gespielt? So ein bisschen. Also ich würde mal vermuten, die ältere Generation, also alle, die aus Russland kommen, die auf jeden Fall und vielleicht vereinzelt auch ein paar Jüngere. Vor einigen Jahren habe ich ein bisschen mehr Schach gespielt. Zwischendurch mal hier online in einem Online-Forum so ein bisschen Schach gespielt oder auch mit Freunden ein bisschen. Und beim Schach ist es ganz, ganz interessant. Ich habe das paar Mal erlebt selber. Dann fange ich an zu spielen und das ganze Spiel, das läuft scheinbar für mich. Das läuft richtig rund, das funktioniert. Ich nehme dem Gegner eine Figur weg, dann die nächste Figur, noch einen Bauern und irgendwann vielleicht eine wichtigere Figur, ein Springer oder ein Läufer. Und es läuft einfach alles nach meinem Plan. Ich spiele und ich schiebe den Gegner immer weiter in eine Ecke und auf einmal bin ich schachmatt. Ich dachte eigentlich, das ganze Spiel, das läuft für mich und ich habe alles im Griff und auf einmal bin ich schachmatt, ich habe verloren. Dann macht der Gegner einen Zug und ich verstehe die Welt nicht mehr. Hab verloren. Vielleicht hast du das, wenn du mal Schach gespielt hast, ähnlich erlebt. Du hast das Gefühl, jetzt läuft alles für dich oder vielleicht saßt du auch auf der anderen Seite, dass der Gegner dachte, es läuft alles für ihn und du hattest eigentlich alles unter Kontrolle. Bei mir war das so. Gespielt, ich dachte, alles läuft nach Plan, alles ist okay und auf einmal war ich schachmatt. Die Geschichte, die wir zurzeit betrachten, die wir letztes Mal betrachtet haben und heute auch, die wirkt auf mich so ein bisschen wie irgendwie könnte man meinen, aus Gottes Sicht, alles läuft gerade aus dem Ruder. Die Israeliten, die machen nicht das, was sie sollen, dann verlieren sie die Bundeslade und so weiter und es läuft alles irgendwie nicht so, wie es soll. Und doch müssen wir feststellen, und das werden wir heute feststellen in der Bibelstunde, ist Gott immer noch in Kontrolle. Gott hat immer noch alles im Griff, auch wenn man das Gefühl hat, gerade beim letzten Mal, es läuft nicht so ganz rund, ist Gott immer noch in Kontrolle. Und darum, das werden wir heute in der Bibelstunde sehen und ich habe das Thema so ein bisschen überschrieben, Gott ist in Kontrolle. Ich möchte ganz kurz einmal nochmal erinnern, wo befinden wir uns überhaupt in den Büchern Samuel. Im ersten Buch Samuel sind wir und wir wollen heute Kapitel 5 und 6 betrachten. Und man kann eine ganz grobe Gliederung des gesamten Buches einteilen in 6 Teile. Und wir befinden uns immer noch, das war letztes Mal und heute auch, immer noch in dem ersten Teil, in der Vorbereitung der Monarchie. Vorher war die Richterzeit, ja, wo in Israel praktisch jeder getan hat, was er wollte. Es gab keine Führung, es gab keine Leitung. Gott hat irgendwann immer mal lokal einige Richter berufen. Die haben dann das Volk in den Krieg geführt zum Beispiel, haben Kämpfe gekämpft und haben das Volk wieder ausgerichtet für eine Zeit und dann ist das alles wieder in Vergessenheit geraten, dann kam der nächste Richter. Und wir sind jetzt am Ende der Richterzeit im Übergang zu der Zeit der Könige. Also kurz bevor Saul als König gesalbt wird, bevor Saul als König eingesetzt wird und am Ende der Richterzeit. Samuel, er ist der letzte Richter und der führt dann auf Wunsch des Volkes, obwohl Samuel selbst das nicht will, aber Gott sagt, lass sie machen, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Und Samuel setzt dann Saul als König ein. Und in dieser Zeit befinden wir uns immer noch. Und wir wollen heute Kapitel 5 und Kapitel 6 zusammen betrachten. Und Kapitel 5 und Kapitel 6 lassen sich ziemlich einfach in zwei Teile teilen. Kapitel 5 ist der eine Teil, Kapitel 6 der zweite Teil, sind unterschiedliche Personengruppen, die da vorkommen. Da kommen die Philister vor, dann kommen Israeliten vor. Aber das, was sich durch beide Kapitel zieht, so der rote Faden, das ist die Bundeslade. Und das werden wir uns dann gleich auch anschauen. Lass uns noch mal ganz kurz einen Rückblick machen in das Kapitel 4. Was haben wir letztes Mal gehört? Christian hat ja die Bibelstunde gehalten. Und da ist es so, dass Israel einen Kampf gegen die Philister führt und dann verliert. Verlieren 4000 Mann, sind total bestürzt und denken sich, hey, wir haben doch noch einen Joker, wir haben doch noch etwas, was uns Glück bringen könnte, ein Talisman, ein Glücksbringer, das ist die Bundeslade. Und die holen wir jetzt hier in den Kampf und dann werden wir den Kampf gewinnen. So hatten sich das die Israeliten gedacht. Und die Philister, die hören davon und die bekommen Angst, weil sie immer noch die Geschichten kennen von damals. Als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, als Israel dann die ganze Zeit in der Wüste auch unterwegs war und dann das Land Kanaan eingenommen hat, die ganzen Wunder, all das, was passiert ist, das hatten sie noch im Kopf, die Philister, schon über 300 Jahre her. Aber das war trotzdem präsent. Und sie bekommen es mit der Angst zu tun, okay, da kommt jetzt ihr Gott und der wird eingreifen. Und was dann passiert ist, dass Israel eine krachende Niederlage erlebt. 30.000 Mann fallen im Kampf danach, obwohl die Israeliten die Bundeslade dabei hatten. Und die Philister, die nehmen dann die Bundeslade als Beute für sich. Die stehlen die Bundeslade. Und das ist der Punkt, wo unser Text dann einsteigt. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, was haben wohl die Philister damals gedacht? Erst haben sie Angst davor, jetzt greift Gott ein, der Gott Israels. Der greift ein, weil die Bundeslade jetzt da ist und jetzt verliert Israel. Was könnten die Philister wohl gedacht haben? Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, das sind vielleicht alte Geschichten, aber Gott ist vielleicht doch nicht mehr so mächtig. Ihr Gott ist vielleicht doch nicht mehr so stark. Vielleicht ist unser Gott stärker als der Gott Israels. Vielleicht war der Gott Israels früher mal etwas stärker, ist jetzt aber alt geworden und jetzt nicht mehr so mächtig. Vielleicht sind das alles Dinge, die bei den Philistern so im Kopf herumgespielt haben und dann haben sie halt die Bundeslade mitgenommen. Die Bundeslade ist jetzt im Land der Philister. Und ich möchte mit uns jetzt das Kapitel 5 einmal zusammen lesen. Ihr dürft gerne mitlesen und dann wollen wir uns den Text ein bisschen genauer anschauen. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Eben-Ezer nach Aschdod. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als sie von Aschdod am anderen Morgen früh aufstanden, sieh, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Als sie aber am anderen Morgen früh aufstanden, sieh, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgeschlagen auf der Schwelle, sodass der Rumpf alleine da lag. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf diesen Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf denen von Aschdod und er erschreckte sie und schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Als die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie, lass die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin, versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie, lass die Lade des Gottes Israels nach Gath tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Israel dorthin. Als sie diese aber dorthin getragen hatten, entstand in der Stadt durch die Hand des Herrn ein sehr großer Schrecken. Und er schlug die Leute in der Stadt, klein und groß, sodass an ihnen Beulen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron, sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergetragen, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin, versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade des Gottes Israel zurück an ihren Ort, damit sie mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken in der ganzen Stadt. Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen, sodass das Geschrei der Stadt zum Himmel aufstieg. Und in Vers 1, Kapitel 6, so war die Lade des Herrn 7 Monate im Land der Philister. soweit der erste Teil unseres Textes. Wir haben hier im ersten Teil oder im ersten Abschnitt in Kapitel 5, in den ersten 5 Versen, da haben wir die Szene, wo die Philister die Bundeslade nehmen und in das Haus Dagons bringen. Dagon, das war der Hauptgott der Philister. Und entweder war das der Fischgott, weil das hebräische Wort Dag bedeutet Fisch, oder der Gott des Getreides, weil das hebräische Wort Dafan bedeutet Getreide, und es könnte beides irgendwie so in diese Richtung deuten. Was sicher ist, kann man sagen, dass es in jedem Fall ein Fruchtbarkeitsgott war. Also er war für Wohlstand und für Versorgung und für die Ernte und so weiter, für alles zuständig. Ähnlich wie Baal, das bei den Kananäern war. Und diese Szene, die sich hier abspielt, die ist einfach richtig, richtig interessant. Da kommen die Philister an und die haben jetzt die Bundeslade, das Zeichen, das Symbol des Gottes Israels, und die stellen ihn einfach in ihren eigenen Tempel, in den Haus Dagon, stellen ihn einfach neben Dagon ab, die Bundeslade, und dann steht sie da. Und am nächsten Morgen, als sie reinkommen, dann liegt dieser tote Holzpfahl oder Stein oder aus was auch immer der Dagon gemacht war, der liegt auf seinem Angesicht vor der Bundeslade. Also es ist eine richtig krasse Situation. Überlegt euch mal, da kommt denn jemand jetzt morgen rein und dann liegt ihr Gott vor der Bundeslade auf dem Gesicht. Er verneigt sich. Das ist schon sehr, sehr interessant. Gott selbst sorgt hier für klare Verhältnisse. Die Israeliten, die haben Murks gemacht, die haben Gott nicht so behandelt, wie sie ihn hätten behandeln sollen. Die Philister hatten keine Ehrfurcht, keinen Respekt vor Gott. Und was macht Gott? Er sorgt hier für klare Verhältnisse. Gott braucht Israel nicht, um seine Stärke zu beweisen. Gott kann für sich selber kämpfen. Und das sehen wir hier in dieser Situation. Was machen die Philister? Die nehmen einfach die Bundeslade und sagen, okay, der Gott Israels ist so auf der Ebene unseres Gottes oder irgendwie einer von vielen oder sonst was. Aber Gott lässt sich nicht auf die Ebene anderer Götter stellen oder ordnet sich auch nicht unter. Und als das geschieht, da greift Gott selber ein und stellt seine Ehre wieder her. Er zwingt den toten Dagon zur Verneigung. Dann liegt dieses Stück etwas auf dem Angesicht. Das war gar nicht so lange her in unserem Bibelleseplan, und wir haben das als Männer, wir haben so eine Männergruppe, wir haben das gefeiert. Dann liegt der Dagon, ihr Gott, liegt einfach auf dem Angesicht davor. Und was machen die Philister? Was machen die mit ihrem Gott, von dem sie sich alles Mögliche erhoffen, den sie anbeten? Ja, sie heben ihn auf und stellen ihn wieder hin. Also das müssen wir uns mal vor Augen malen. Was ist das für ein Gott, der auf die Hilfe von Menschen angewiesen ist? Was ist das für ein Gott, der von Menschen irgendwo hingetragen werden muss? Ein echt armseliges Bild von einem Gott. Aber das war der Gott der Philister. Sie haben ihn angebetet. Und als Gott dann, der Gott Israels, als Jahwe klare Verhältnisse geschaffen hat, ihn sich verneigen lassen hat, dann heben sie ihn wieder auf und stellen ihn zurück. Und da ist mir ein Psalm eingefallen, Psalm 115. Den möchte ich einmal kurz oder auszugsweise ein paar Verse daraus vorlesen. Und da heißt es in Psalm 115, Verse 3 bis 8. Unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was er will. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Einen Mund haben sie und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Sie haben Füße und gehen nicht. Sie reden nicht durch ihre Kehle. Die sie machen, sind ihnen gleich, und alle, die auf sie vertrauen. Was ist ein Gott, der von Menschen gemacht ist, der den Anschein erweckt, er könnte etwas tun? Er hat Augen, Ohren, Nase, Mund und so weiter, aber er tut es nicht. Es ist ein toter Gott. Ein Gott, der keine Macht hat. Es ist etwas, was keine Macht hat, was keine Möglichkeit hat, irgendwie einzugreifen. Also ist Dagon ein toter, ein machtloser Gott. Und der Gott Israels, Jahwe, er stellt sich hier als jemand hin, der mächtig ist, zu handeln, ohne dass Menschen eingreifen. Ohne dass Menschen in irgendeiner Weise das Ganze beeinflussen. Und die Philister, die stellen dann Dagon wieder hin und jetzt ist wieder alles für sie zumindest in bester Ordnung. Und dann kommen sie am nächsten Morgen rein und dann ist das Ganze noch schlimmer. Jetzt liegt er wieder da auf seinem Angesicht, aber jetzt sind die Arme abgeschlagen und der Kopf auch, liegt alles auf der Schwelle, nur der Rumpf, der liegt noch da auf dem Boden. Das Ganze nochmal eine Spur deutlicher, nochmal eine Spur härter. Gott greift wieder ein, ganz nach dem Motto, ihr begreift es immer noch nicht, okay, gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann werdet ihr sehen, wer hier stärker ist. Gott zeigt den Philistern hier ganz klar, ich habe die Macht, nicht ihr und nicht euer Gott. Gott holt sich seine Ehre wieder. Interessant fand ich in diesem Kontext eine Aussage, die Jesus getroffen hat. In Lukas 19 möchte ich euch mal ganz kurz vorlesen. Das ist die Situation, als Jesus in Jerusalem einkehrt und die Jünger, die jubeln ihm dann zu. Und das lese ich euch einmal ganz kurz vor. Und zwar in Kapitel 19, die Verse 38 bis 40. Und sagten also die Jünger, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige der Pharisäer im Volk sagten zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das theologisch eine saubere Herleitung ist. Aber ich fand das interessant, dass Jesus hier in dieser Situation sagt, wenn die Menschen mir die Ehre nicht geben, wenn die Menschen mich nicht loben und so weiter, wenn die nichts tun, dann werden es andere tun. Tote Steine. Also ein Stein kann ja nicht schreien, ein Stein kann ja nichts tun. Aber sagt, wenn die Menschen es nicht tun werden, werden es tote Steine tun. Und wir haben hier in der Situation bei dem Volk Israel mit den Philistern genau die Situation. Die Israeliten, die haben Gott nicht mehr angebetet. Die haben ihn als Talisman, als Glücksbringer gebraucht oder versucht zu missbrauchen. Die Philister, die verehren einen anderen Gott. Und dann denkt sich Gott, okay, wenn ihr alle nichts macht, dann werde ich zusehen, dass andere schreien. Und dann liegt der Dagon sinnbildlich auf seinem Angesicht und verneigt sich vor Gott im Himmel. Finde ich eine interessante Stelle. Ich weiß nicht, ob man die Linie so 1:1 hier weiterziehen kann, aber das ist mir eingefallen hier. Eine ganz, ganz interessante Szene. Dagon verneigt sich vor Gott. Und Gott stellt hier die Verhältnisse klar. Er sagt, ich bin der Herr, ich bin größer als euer Gott. Aber darüber hinaus geht es in unserem Text auch weiter. Gott sagt, ich bin nicht nur größer als euer Gott, ich habe auch Macht über euch selbst. Wir lesen es, da heißt es aber, die Hand des Herrn lag schwer auf denen von Aschdod, von Gad, von Ekron. Also da haben wir die Situation, dann werden die Menschen von einer Plage, von einer Krankheit heimgesucht. Wir lesen hier von Beulen. Also es gibt verschiedene Auslegungen, die sagen, okay, es könnte dies sein oder es könnte die Pest sein oder es könnte eine Form von Krebs sein oder was auch immer. Es ist auch eigentlich relativ egal, was es ist, aber es hat das Volk ziemlich schwer getroffen. Und erstmal die Menschen in Aschdod, die dort lebten, die und in ihrem Gebiet und sie haben gemerkt, boah, irgendwas passiert hier, hier ist was nicht in Ordnung. Wahrscheinlich war es eine Plage durch Mäuse ausgelöst. Wir lesen später in Kapitel 6, Vers 5, Mäuse, die das ganze Land verderbt haben, also verdorben haben. Also es scheint hier auch viele Mäuse gegeben zu haben und vielleicht haben die einfach Krankheiten übertragen. Das wissen wir ja heute, so verschiedene Tiere können Krankheiten übertragen und so weiter. Und da kann es genauso sein, dass einfach ganz viele Mäuse da waren, dass Gott eine Mäuseplage geschickt hat und die dafür gesorgt hat, dass viele krank wurden in der Region. Ähnlich wie bei den Plagen in Ägypten hat Gott hier auch handelnd eingegriffen. Und die Menschen von Aschdod, die haben das irgendwie sofort begriffen, haben gesagt, okay, das muss irgendwie mit der Bundeslade zu tun haben. Das muss mit der Lade des Herrn zu tun haben. Okay, lasst uns die einfach weggeben. Und so haben sie das gemacht. Und hier kommt vielleicht auch der Gedanke, den hat Christian letztes Mal erwähnt, eines lokal mächtigen Gottes. Also als ein Gott, der nur in einem bestimmten Bereich irgendwie mächtig ist und in einem anderen Bereich nicht. Und vielleicht haben die sich gedacht, okay, bei uns hat er hier vielleicht eine Macht, wir schicken ihn einfach weg. Und so entscheiden sie sich, die Bundeslade wegzuschicken, in die nächste Stadt. Und als die Bundeslade in die nächste Stadt kommt, passiert das Gleiche. Die Menschen werden wieder von Krankheit betroffen sein. Wieder Beulen, einige sterben und so weiter. Die Hand des Herrn lastet schwer auf denen. Und von da aus geht es weiter in die nächste Stadt. Und überall, wo die Bundeslade im Land der Philister ist, da geht es den Menschen richtig, richtig schlecht. Interessant ist, dass in dieser schlechten Situation, in der Krankheit und in dem Ganzen, was die Philister erleben, dass sie dort nicht Dagon um Hilfe bitten und ihn anbeten oder sonst was und sagen, befreie uns davon. Nein, sie sagen, wir müssen den anderen Gott einfach wegbringen. So als hätten sie verstanden, Dagon hat gegen den Gott Israels nichts entgegenzusetzen. Gott zeigt hier, ich bin auch Herr über euch Menschen. Die Menschen werden krank, es gibt eine Plage. Wahrscheinlich haben die Mäuse auch die ganze Ernte verdorben, die ganze Ernte aufgefressen, kaputt gemacht, sodass die Menschen dort damals, die Philister, ziemlich stark gelitten haben. Das Ganze, das dauert 7 Monate. Zu Beginn hatten die Philister Respekt vor Gott, ja sogar Angst davor. Nach dem Sieg gegen Israel schienen sie den Respekt verloren zu haben, setzen den Gott Israels auf eine Ebene mit Dagon. Und Gott akzeptiert das nicht. Und er gibt deutlich zu erkennen, dass er der Herr ist. Er ist größer als Dagon. Er ist der Herr über die Menschen. Er hat Möglichkeiten, Krankheiten zu schicken und so weiter. Und er stellt klar, er ist höher als die Menschen. Und die Philister, die erkennen das. Alles, was uns passiert gerade, das scheint irgendwie mit der Bundeslade zusammenzuhängen. Also wir müssen etwas tun. Wir müssen aktiv werden. Und das lesen wir dann in Kapitel 6, was die machen. Das wollen wir jetzt auch zusammen durchlesen. Kapitel 6 ist auch wieder ein längerer Text, aber den lesen wir, dann haben wir den Zusammenhang immer am besten. So war die Lade des Herrn 7 Monate im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, womit wir sie an ihren Ort zurücksenden sollen. Sie sagten, wollt ihr die Lade des Gottes Israel zurücksenden? So sendet sie nicht leer zurück, sondern erstattet ihm ein Schuldopfer, so werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Sie sagten, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm erstatten sollen? Sie antworteten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse nach der Zahl der Fürsten der Philister. Denn es ist die gleiche Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. So macht nun Abbilder eurer Beulen und Abbilder eurer Mäuse, die das Land verderbt haben, damit ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch, über euren Gott und euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht so, als er seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie ziehen, sodass sie hingehen konnten? So macht nun einen neuen Wagen, nehmt 2 säugende Kühe auf, auf die nie ein Joch gekommen ist, spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg, ins Haus zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Juwelen, die ihr ihm als Schuldopfer erstattet, tut in ein Kästchen an ihrer Seite und sendet sie dahin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie den Weg hinauf nach ihrer Grenze auf Bet-Schemesh zu, so hat er uns all das große Übel angetan. Wenn nicht, so werden wir wissen, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern es uns zufällig widerfahren ist. Die Leute taten so und nahmen 2 säugende Kühe, spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim. Und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästchen mit den goldenen Mäusen und den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradewegs auf Bet-Schemesh zu, auf einer Straße. Sie gingen und brüllten und wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Bet-Schemesh. Die Leute von Bet-Schemesh aber schnitten gerade den Weizen im Grund. Und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf den Acker Josuas des Bet-Schemeschitas und stand dort still. Dort war ein großer Stein und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben war, worin die goldenen Juwelen waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die 5 Fürsten der Philister das gesehen hatten, zogen sie am selben Tag wieder nach Ekron. Und dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Schuldopfer erstatteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gat eine und für Ekron eine. Und goldene Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten der festen Städte und der offenen Dörfer. Und Zeuge ist der große Stein, auf dem sie die Lade des Herrn niederließen. Er ist bis auf diesen Tag auf dem Acker Josuas des Betschemeschitas. Einige von Betschemisch wurden geschlagen, weil sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Er schlug unter dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Da trauerte das Volk, dass der Herr unter dem Volk einen so großen Schlag getan hatte. Und die Leute von Betschemisch sagten, wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Sie sandten Boten zu den Brüdern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht, kommt herab und holt sie zu euch hinauf. Ein etwas längerer Text, aber wir haben hier wieder zwei verschiedene Situationen. Auf der einen Seite, wie die Bundeslade jetzt von den Philistern, sie haben ja entschieden, wir wollen die zurückbringen, wir wollen die zurückgeben, weil so viel Unheil durch die Bundeslade in unserem Volk passiert ist. Sie soll also zurück zu den Israeliten. Das sehen wir auf der einen Seite und wie die Israeliten dann damit umgehen. Und so gehen die Philister zu den Priestern, zu ihren Priestern und Wahrsagern und fragen, was sollen wir machen? Ja, wir wollen die Lade zurückbringen und dann sagen die Priester, bringt sie nicht leer zurück. Also ihr bringt auch Schuldopfer, damit ihr vielleicht frei werdet von euren Krankheiten, damit Gott die Hand von euch nimmt. Goldene Abbilder der Beulen und der Mäuse. Also ich weiß nicht, wie ein Abbild einer Beule, wie auch immer sie aussehen mag, wie das aussieht, aber es sollte auf jeden Fall irgendwas damit zu tun haben und es war Gold, es war etwas Wertvolles. Und sie wollten Gott dadurch beschwichtigen und ihre Gesundheit zurückkaufen. Und erstmal ist der Gedanke ja gar nicht so verkehrt, sich einzugestehen, wir haben was falsch gemacht und wir wollen jetzt etwas investieren, wollen etwas tun, damit wir was zurückbekommen auch. Es ist ja gar nicht so verkehrt, das hört sich alles okay an. Aber hinter dem Ganzen steckt eine Hoffnung und ein Ziel. Die Philister wollten eigentlich nicht zugeben, dass der Gott Israels stärker ist als ihr Gott. Und wollten irgendwie unbeschadet aus der Nummer herauskommen. Und haben sich dann eine Strategie überlegt, oder die Wahrsager und Priester, die haben sich eine Strategie überlegt, wie sie vielleicht doch hinbekommen, ja, dem Volk weiszumachen, das hat nichts mit der Bundeslade zu tun. Und das ist diese Strategie mit den Kühen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Kühen und mit Landwirtschaft auskennt, aber die Strategie sieht wie folgt aus. Die Israeliten sollen säugende Kühe nehmen. Also Kühe, die noch Kälber haben und die Kälber noch die Milch trinken und so weiter. Diese Kühe sollen sie nehmen und die sollen die Kühe und die Kälber voneinander trennen. Das ist etwas, was nicht so schön ist, weder für die Kuh noch für das Kalb. Und dann sollen sie Kühe nehmen, die auch noch nie, also auf die noch nie ein Joch gekommen ist, die noch nie eingespannt worden sind in ein Joch. Und dann die Bundeslade und Geschenke dann drauf und dann sollen sie einfach geradeaus in Richtung Grenze laufen lassen. Was würden Kühe normalerweise nie machen? Säugende Kühe würden nicht freiwillig von ihren Kälbern weglaufen. Also wenn ich die Kälber hier behalte und Kühe laufen lasse, dann werden sie immer versuchen, zu den Kälbern zurückzukommen. Die werden nie einfach in eine andere Richtung laufen. Und wenn eine Kuh noch nie in einem Joch gewesen ist, wird sie auch nicht freiwillig einfach in dem Joch bleiben. Sie wird versuchen, da rauszukommen. Das wird nicht geradeaus sein, das wird immer kreuz und quer sein. Jakob Nachtigall, mein Schwager, der hat das kürzlich mal in einem Video auch ein Stück weit erzählt und beschrieben. Wenn man eine Kuh an ein Joch gewöhnen will, dann nimmt man erst eine alte, erfahrene Kuh oder einen Ochsen oder was auch immer, spannt den ein und dieser Ochse geht in aller Ruhe und zieht so seine Furchen und die junge Kuh, der junge Ochse, der das noch nicht kennt, der versucht da raus und will da weg und der Alte in seiner Ruhe und Kraft zieht ihn einfach mit. Und so wird der junge Ochse oder die Kuh langsam daran gewöhnt. Und hier sollten jetzt zwei junge Kühe, die noch nie ein Joch hatten, die sollten eingespannt werden und sollten dann loslaufen. Also im Normalfall würden die Kühe das nie machen. Und die Hoffnung der Philister war, ja okay, wenn die jetzt geradeaus laufen, also das, was sie normalerweise natürlich nicht tun, wenn sie das machen, dann war es Gott, der in unserem Land hier gewirkt hat, der für die Krankheit und so weiter verantwortlich war, der uns bestraft hat. Wenn die Kühe aber zurückkommen, was, ich sag mal, im natürlichen Sinne viel, viel wahrscheinlicher wäre, ja, dann war das einfach nur Zufall, dass wir krank geworden sind und dann könnten sie sich das Gold wieder einstecken und dann könnten sie die Bundeslade behalten und so weiter und so fort. Das war so die Hoffnung der Philister. Und dann suchen sie sich Kühe und spannen die ein und die Bundeslade drauf. Und was machen die Kühe? Die brüllen wie verrückt. Das war zu erwarten. Aber sie laufen geradewegs Richtung Bet-Shemesh. Die laufen geradewegs auf, die ist nach Israel zur Grenze hin. Sie weichen weder zur Rechten noch zur Linken. Also etwas völlig Unnatürliches passiert hier. Und somit muss für alle klar sein, okay, Gott greift hier wieder ein. Hier ist Gott am Wirken, hier handelt Gott wieder. Es ist eine übernatürliche Kraft. Keine normal gesunde Kuh würde sowas machen. Also ist der Plan der Philister nicht aufgegangen. Sie müssen wohl oder übel anerkennen, dass der Gott Israels mächtiger ist, als sie erwartet haben. Dass er mächtiger ist als ihr eigener Gott. Überlegt euch mal, was muss das für ein Bild sein? Da sind die Philister, die haben gegen Israel gewonnen. 34.000 Mann geschlagen vor 7 Monaten. Haben Beute gemacht, die Bundeslade, man könnte sagen, das Wichtigste, was das Volk Israel hatte, haben sie erbeutet, haben das für sich in Anspruch genommen und jetzt kommen sie an und schicken die Beute freiwillig zu der Verlierermacht, also nach Israel zurück und begleiten das auch noch, laufen dahinterher. Was muss das für ein Bild gewesen sein? Da sind die Philister, die haben Israel besiegt und jetzt kommen sie reumütig an und bringen die Bundeslade wieder zurück. Spätestens an dieser Stelle muss für beide Seiten klar gewesen sein, Gott ist mächtig. Gott ist mächtig, Gott ist größer als das, was sie sich vielleicht vorstellen können. Die Philister haben gemerkt, sie können Gott nichts entgegensetzen. Ihr eigener Gott Dagon, keine Chance. Ihre List, die sie ausgedacht haben, funktioniert nicht. Gott ist mächtiger. Und Israel merkt, oder sollte es zumindest merken, dass sie als Verlierer nichts dafür können, dass die Bundeslade wieder zurück in ihr Land kommt. Die Bundeslade kommt zurück. Wir haben beim letzten Mal gehört, was für eine Schreckensnachricht das war, als die Bundeslade gestohlen worden ist. Und jetzt kommt sie zurück. Aber das Volk Israel hat gar nichts dafür getan. Es war Gott selbst, der sich darum gekümmert hat. Gott selbst hat im Hintergrund alle Fäden gezogen, hat es vorbereitet. Auch wenn Israel falsch gehandelt hat, kümmert Gott selbst sich darum. Und spätestens hier müsste Israel und müssen die Menschen damals merken, hey, da ist Gott und er ist wirklich mächtig. Und jetzt kommt die Bundeslade zurück in Vers 13. Da heißt es, die Leute von Bet-Shemesh aber schnitten gerade Weizen im Grund und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Sie schnitten gerade Weizen, ist auch ein Anzeichen dafür, dass die Plagen mit den Mäusen und so weiter, dass die nur die Philister betroffen haben, nicht das Volk Israel. Sie schnitten Weizen, die Ernte war wahrscheinlich nicht kaputt. Und als sie die Bundeslade sehen, da freuen sie sich. Und was machen sie? Sie nehmen gleich den Wagen, der da gebaut wurde, zerlegen den und fangen an zu opfern. Sie opfern die Kühe als Brandopfer. Und die Philister sehen das, sind beruhigt, okay, die Bundeslade ist wieder dorthin, wo sie hingehört und gehen wieder zurück, machen sich auf den Weg in ihre Städte. Und jetzt ist die Bundeslade wieder in der Obhut des Volkes Israel, dort, wo sie eigentlich hingehört. Jetzt ist sie da und zuerst scheint hier auch alles in Ordnung zu sein. Die Bundeslade ist zurück, die Israeliten freuen sich, die feiern ein Fest. Aber in Vers 19 bis 21, da lesen wir, da passiert irgendetwas. Einige von Bet-Shemesh wurden geschlagen, weil sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Sie freuen sich, dass die Bundeslade wieder da ist, aber scheinbar haben sie nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Sie freuen sich nicht, dass ihr Heiligtum wieder zurück ist, sondern eher, so deute ich das, dass ihr Glücksbringer wieder zurück ist. Denn wie gehen sie mit der Bundeslade um? Was machen sie mit der Bundeslade? Sie behandeln sie nicht als Heiligtum. Sie decken die Lade nicht ab und so weiter, sondern es gibt Menschen, die schauen in die Bundeslade hinein. Also die Bundeslade muss man sich ja vorstellen, wie so eine große Schatztruhe, auch abgedeckt und so weiter, wo die Steintafeln, die Gesetzestafeln drinnen liegen. Und es gibt Menschen, die schauen dort herein. Das ist das, was sie absolut nicht durften. Normalerweise steht die Bundeslade ja im Allerheiligsten. Und einmal im Jahr darf der Hohepriester da rein. Und sonst niemand. Sicherlich durfte man die Bundeslade auch anfassen und auseinander, also das ganze Zelt, das Allerheiligste, alles abbauen. In der Zeit, wo es transportiert wurde, als sie unterwegs waren in der Wüste, da mussten die ja immer wieder von Ort zu Ort und da musste das alles ja abgebaut werden. Aber das war dann immer ein Auftrag Gottes und es gab auch bestimmte Personen, Leviten, die das durften und andere nicht. Wir sehen das in 1. Chronik 13, die Verse 9 und 10. Später, als David dann die Bundeslade holen will und da kommen die Kühe dann die ins Rutschen, die dann die Bundeslade ziehen. Und da ist ein Mann, der heißt Usa, der will dann die Bundeslade abstützen und fasst sie an und stirbt an der Stelle, weil er das nicht durfte. Und hier die Israeliten in unserer Geschichte, die schauen herein und werden dann, ja, kommen dann um, sie sterben. Hier steht, bei mir in der Luther steht, weil sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Die Schlachter übersetzt das mit, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und das ist so die wahrscheinlich genaueste Übersetzung. Die Bundeslade durfte noch nicht mal von Menschen berührt werden. Und was machen die Menschen dort vor Ort, die Israeliten? Die schauen einfach herein. So ein bisschen stutzig macht einen die Zahl. Er schlug unter dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Es ist nicht ganz klar, die Theologen sind sich da total uneinig und man weiß eigentlich nicht, wie viele Personen genau sind da gestorben. Sind es wirklich nur die 70 oder sind es 50.000 oder 50.000 und 70? Die Zahlenangaben sind ein bisschen verwirrend. 50.000 Mann scheinen schon für die meisten Theologen ziemlich viel zu sein. Höchstwahrscheinlich haben gar nicht so viele Menschen in der Gegend, damals in der Region, gelebt. Auch die Tatsache, wenn wir uns überlegen, dass 50.000 Mann in die Bundeslade hineinschauen. Also das ist ja, wer weiß, was das für eine Menschenschlange gewesen sein muss. Ja, ist schwer vorstellbar. Allerdings finden wir in Vers 19 dann auch die Aussage, da trauerte das Volk, dass der Herr unter dem Volk einen so großen Schlag getan hatte. Also bei 70 Mann, auch tragisch natürlich, wenn 70 Mann sterben, aber im Verhältnis zu dem, was sonst so passiert, ist 70 jetzt nicht viel. Also die Theologen sind sich da uneinig, sind das 70 oder sind das wirklich 50.000 Mann? Wir werden es nicht ganz herausbekommen. Und ich glaube, das ist eine der Fragen, die man beantworten könnte, eventuell, wenn man lange forscht oder wie auch immer. Aber das ist gar nicht so wichtig. Es ist gar nicht so wichtig, wie viele letztendlich gestorben sind und welche Zahl da steht. Viel wichtiger ist die Tatsache, was dazu geführt hat und wie der Umgang damit ist. Wir müssen festhalten, die Israeliten haben die Bundeslade nicht als Heiligtum wahrgenommen. Das ist so ein bisschen das, was wir letztes Mal auch gesehen haben. Sie haben scheinbar nichts gelehrt. Sie haben die Bundeslade einfach nur als Talisman, als Glücksbringer, als irgendwie gehört das zu uns. Vielleicht war es auch eine tolle Tradition, dass sie da war oder wie auch immer. Aber sie haben es nicht als Heiligtum anerkannt. Als das, was Gott geheiligt hat, abgesondert hat. Und zum Thema Gott ist heilig und wie Gott zu verschiedenen Dingen steht, da haben wir ja am Sonntag in der Predigt auch einiges gehört. Scheinbar begehen sie hier den gleichen Fehler wie in Kapitel 4. Und die Reaktion von den Israeliten, das ist der zweite Punkt, ist auch der falsche. Da sagen sie in Vers 20, wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Sie erkennen, dass Gott heilig ist. Sie erkennen in der Folge, dass Gott heilig ist und dass das, was sie gemacht haben, nicht in Ordnung war. Und was machen sie? Sie schicken die Bundeslade weg. Sie schicken die Bundeslade weg. Im Prinzip machen die das Gleiche wie die Philister auch. Dann soll die woanders hin, aber nicht in unserer Nähe bleiben. In Vers 21 heißt es, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab und holt sie zu euch. Da ist keine Buße zu finden. Da ist keine Reue, sondern einfach nur bloß weg. Weg mit der Bundeslade aus unserer Mitte, bevor uns noch mehr Unheil geschieht. Statt sich in ihrem Herzen Gott zuzuwenden, lassen sie die Bundeslade aus ihrer Mitte entfernen. Und dann kommt sie dort von Bet Shemesh nach Kirjat
Jerim. Dort steht sie dann eine lange Zeit. Und später, als David König wird, holt er sie von dort ab. Und dann kommt sie erst an einem anderen Ort und später dann dahin, wo sie wirklich hingehört. Aber die Menschen hier in Bet-Shemesh, die wollen die Bundeslade nicht bei sich haben, sagen, weg damit. Das ist ihre Reaktion. Keine Buße, keine Reue. Das ist so im Großen und Ganzen der Text, die Geschichte, die wir hatten. Die Bundeslade ist bei den Philistern. Und die Philister werden dafür bestraft, dass sie die Bundeslade gestohlen haben, müssen Krankheit erleiden. Die Ernte, die ist hops. Ihr Gott Dagon wird quasi zerstört. Und dann entscheiden sie sich, Bundeslade zurück zu dem Volk Israel. Und sie freuen sich, dass die Bundeslade da ist, die Menschen in der Region, aber sie erkennen sie nicht als Heiligtum an. Einige schauen sogar rein, das, was sie überhaupt nicht dürfen, und sterben daraufhin. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was hat das mit uns zu tun? Was können wir daraus mitnehmen, aus diesem Text und für uns anwenden? Und ich habe drei Punkte formuliert, die mir wichtig geworden sind und aus denen wir vielleicht ein paar Dinge ableiten können. Der erste Punkt ist, Gott ist immer in Kontrolle. Ganz egal, was passiert, Gott ist in Kontrolle. Ganz egal, wie die Dinge gerade laufen, Gott kontrolliert das Geschehen am Ende doch und er wird am Ende an sein Ziel kommen. Mein Fehlverhalten, mein Versagen, die Sünde in meinem Leben wird Gott nicht daran hindern, an sein Ziel anzukommen, seine Ziele zu erreichen. Aber wenn ich sündige, wenn ich nicht im Willen Gottes lebe, dann zerstöre ich nicht Gottes Pläne, sondern ich zerstöre die Segnungen, Verheißungen, die ich für mein Leben in Anspruch nehmen kann. Gott wird an sein Ziel kommen. Die Bundeslade gehörte zum Volk Israel und als sie gestohlen wurde, weil das Volk Israel sich versündigt hatte, hat Gott später dazu geführt, dass die Bundeslade wieder zurück in das Volk Israel kommt. Aber Menschen haben dafür viel leiden müssen. Was ich zerstöre, wenn ich nicht im Willen Gottes lebe, dann sind das die Segnungen in meinem Leben, dann sind das die Verheißungen, die ich für mein Leben in Anspruch nehmen kann. Gott ist immer in Kontrolle. Der zweite Punkt, Gott ist heilig. Wie oft vergessen wir, dass Gott ein heiliger Gott ist? Ja, Gott ist ein liebender Gott, ein vergebender Gott, ein gnädiger Gott, hören wir alles gerne. Aber Gott ist ein zorniger Gott, Gott ist ein heiliger Gott, hören wir meistens nicht so gerne. Und wir, und damit meine ich besonders die eher jüngere Generation wahrscheinlich, zu der zähle ich mich auch noch, ja, wir haben vielleicht in einer besonderen Art und Weise verloren, Respekt anderen Personen gegenüber zu haben. Lehrern, Würdenträgern, Vorgesetzten, allgemein Autoritäten. Da ist ein bisschen Respekt verloren gegangen, oder? Also ich kann mich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, wie wir reagiert haben, wenn der Schulleiter bei uns in die Klasse kam. Heute, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Aber das hat sogar Auswirkungen in der Gemeinde. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir im Kinderchor, Jahre zurück. Und dann kam Albert als Gemeindeältester mal zum Kinderchor. Und dann haben wir versucht, und ich kann mich noch daran erinnern, besonders gut zu sitzen, weil da war jetzt der Älteste. Ich glaube, heute hat sich da einiges verändert im Punkt Respekt gegenüber Autoritäten und so weiter. Und das spiegelt sich auch im Umgang mit Gott wieder. Manchmal gehen wir mit Gott um, als wäre er einfach nur ein Kumpel, als wäre er einfach nur ein netter Begleiter, einen, den ich kurz mal anrufen kann, anschreiben kann, wenn ich irgendwie ein Problem habe, aber sonst lasse ich ihn liegen. Einen, den ich einfach alles sagen kann und sonst interessiert er mich eigentlich nicht. Aber Respekt geht so ein bisschen verloren. Wir haben, glaube ich, ein Stück weit aus dem Blick verloren, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass er Sünde nicht duldet und Sünde nicht toleriert. Und der dritte Punkt, den ich formuliert habe, Gott geht es um das Herz. Ihm geht es nicht um irgendwelche frommen Machenschaften, um irgendwelche Traditionen oder sonst was, sondern ihm geht es um das Herz. Die Israeliten, die haben ja geopfert. Die haben dann an dem Tag Schlachtopfer gebracht und Brandopfer und viele Dinge. Und technisch war das wahrscheinlich alles ganz okay und alles in Ordnung. Aber das Herz war wohl nicht bei der Sache. Im Psalm 51, ein ganz bekannter Psalm, den David geschrieben hat, ein Bußpsalm, da heißt es in den Versen 18 und 19, da sagt David dann: Denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer, ich wollte es dir sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Es geht Gott nicht um irgendwelche technischen Dinge, die wir umsetzen. Es geht Gott nicht darum, dass wir jeden Sonntag im Gottesdienst sind, auch wenn das eine gute Sache ist. Es geht Gott nicht, dass wir hier sind, jetzt, heute Abend, live dabei oder im Livestream. Es geht Gott nicht in erster Linie darum, dass wir einfach einen Haken auf irgendeiner Liste machen können. Abgehakt habe ich getan. Beim Bibelleseplan, oh ja, Haken gemacht, heute habe ich gelesen. Bald bin ich durch, wir haben bald Halbzeit. In einem Jahr durch die Bibel. Es geht Gott nicht um diese technischen Dinge. Es geht Gott um das Herz, um meine Einstellung dahinter. Es bringt dir nichts, wenn du einfach hierher kommst, obwohl du keine Lust hast, obwohl du eigentlich keine Beziehung zu Gott haben willst, obwohl es dir egal ist, was Gott sagt. Hauptsache, die anderen haben dich gesehen. Trotzdem gut, wenn du herkommst, weil dann kannst du vielleicht hier und da das ein oder andere hören. Und das kann verändern. Aber Gott geht es nicht darum, dass du irgendeine Liste hast, um abzuhaken, wie scheinbar das die Israeliten gemacht haben, sondern Gott geht es um das Herz. Und das möchte ich uns mitgeben, diese drei Dinge vielleicht auch als Gebetsanliegen formulieren. Das erste ist, dass wir lernen, wirklich so zu leben, wie Gott es möchte. Die Israeliten haben das nicht gemacht und deswegen mussten sie viele Umwege gehen in ihrer ganzen Geschichte, deswegen mussten sie auch viel Leid ertragen. Und wir können gleichzeitig dafür danken, dass in dem Ganzen, auch wenn es manchmal chaotisch läuft, auch wenn es manchmal, wo wir das Gefühl haben, dass das Ganze aus dem Ruder läuft, dass Gott trotzdem in Kontrolle ist. Wie so beim Schach. Da denkt man, oh, der eine verliert jetzt auf jeden Fall, guck mal, wie sich das Spiel entwickelt. Aber der hat vielleicht 4, 5, 6 Züge weitergedacht und macht dann einen Zug und das Spiel ist beendet. Lasst uns dafür danken, Gott ist in Kontrolle. Lasst uns dafür danken, dass Gott heilig ist, nicht irgendein Gott. Und gleichzeitig auch dafür beten, dass wir wirklich erkennen und in unserem Leben auch bewusst das wahrnehmen und auch leben, dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass wir unser Leben so ausrichten, wie Gott es möchte. Und letztendlich geht es Gott um unser Herz. Lasst uns immer wieder unsere Motive, unsere Einstellung, das, was wir tun, lasst uns das immer wieder überprüfen. Sind das Dinge, die Gott gefallen oder auch nicht? Und wenn es da Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, lasst uns dafür beten, dass Gott uns hilft, diese aus unserem Leben auszuradieren. Amen.